Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 9. September 2022. Wir sind heute wieder mal in einem anderen Studio, Andreas, und du siehst so aus, als ob du gut vorbereitet bist. Stimmt denn das auch?
Ja, so relativ, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall fühle ich mich gut, bin gewaschen und rasiert und kann auch von hier aus auf den See sehen. Sonne, blauer Himmel, ganz normaler Sommertag, also eigentlich nichts Neues.
Oh, das klingt aber ein bisschen sehr sachlich, Andreas. Ja, ich sag auch mal warum, da hat neulich wieder jemand geschrieben, ja, ihr erzählt immer, wie schlimm alles ist in Europa, aber über Kanada, da sagt ihr immer nur schönes Wetter und changierender Silbersee. Dabei ist es bei euch doch mindestens genauso furchtbar. Also vielleicht dazu mal ein kurzes Statement. Kanada ist ein ganz kleines bisschen größer als Deutschland, beziehungsweise im Vergleich zu Europa, Andreas?
Es ist doppelt so groß wie die Europäische Union.
So, und wenn man hier zum Beispiel schönes Wetter hat, dann heißt es, dass an der Westküste drüben, wie viele Kilometer ist das etwa entfernt?
Also von uns aus ist Vancouver als Innenstadtflug quasi, als Inlandsflug ungefähr genauso weit weg wie Frankfurt, der über den Atlantik geht.
Ja, also 6.000, 7.000 Kilometer sind das schon mal. Und das heißt, hier herrschen sehr unterschiedliche Zustände, übrigens auch politisch. Denn Ottawa, also die Regierung Kanadas, die kann zwar Dinge fordern, äußern, aber entscheiden tun das immer die Gouverneure der jeweiligen Provinzen.
Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir wenig Kontakt und auch wenig über die kanadische Politik sagen, weil mit den Erfahrungen der europäischen Politik kann man hier nur bedingt etwas anfangen, wenn man die kanadische Politik wirklich im Prinzip differenziert betrachten will und will sie analysieren, weil hier einfach völlig anders die Subsidiarität und auch der Föderalismus funktioniert. Und natürlich gibt es auch hier Dinge, die äußerst kritisch sind, das sehe ich auch so, aber diese pauschale Argumentation, dass es hier quasi diktatorische Maßnahmen wären, die man mit Deutschland vergleichen können, sind einfach unwahr, weil es einfach aufgrund dieser riesengroßen Situation des Landes mit den unterschiedlichen Mentalitäten und Strukturen eine absolut unvergleichbare Situation ist. Und aus diesem Grunde ist es wichtig, dass die Kanadier, die sich selbst mit den Themen auseinandersetzen, auch kritisch, dass die über Kanada berichten. Wir berichten über das, was wir beurteilen können. Und das ist Europa und das ist Deutschland speziell, weil wir das wirklich können. Und das können wir in Kanada in der Form nicht. Aber wir dürfen eines nicht vergessen, ein Präsident ist ungefähr vergleichbar auch mit einem deutschen Präsident, Herr Steinmeier zum Beispiel, der auch zum Beispiel weniger Machtstrukturen hat, beispielsweise als ein Herr Scholz. Und so müssen wir diese ganzen Dinge eben differenzieren. Aus diesem Grunde machen wir das nicht, weil es damit einfach falsch interpretiert wird. Wenn ich sehe, wie viele Informationen über Kanada in der deutschen alternativen Presse dargestellt werden, wo ich dann wirklich sage, das hat mit der Realität wirklich wenig zu tun, sondern stammt daraus, dass sich die deutschen Mechanismen einfach auf Kanada übertrage. Und das geht einfach nicht.
Ja, ich finde ganz gut, dass du es nochmal betont hast, dass wir über das berichten, was wir einordnen können. Wir können hier nicht die einzelnen Provinzen einordnen, das geht nicht. Wir können die Provinz einordnen, in der wir leben, das ist Nova Scotia. Und ja, wenn wir jetzt mal die Mikrobenlage ansehen, da hatten wir hier wirklich nicht viel auszustehen, außer dass es mal für eine Weile für uns nicht mehr möglich war, ins Restaurant zu gehen und zu fliegen. Das stimmt und wir dürften jetzt fliegen, aber viele dürfen eben nicht fliegen, die einfach von außen hier reinkommen und hier einen Besuch abstatten wollen. Das ist tatsächlich immer noch so. Aber ansonsten würde ich mal sagen, jeder, der sich mit Kanada beschäftigt, der muss schauen, mit welcher Provinz beschäftige ich mich, was herrschen dort für Gesetze. Und das ist wirklich ein himmelweiter Unterschied zu der Politik Berlins. Denn wir erinnern uns, als Angela Merkel noch Kanzlerin war, hat sie mehr oder weniger durch Gesetzesänderungen es geschafft, dass die Landesherren und Damen mal kurzfristig ausgehebelt wurden.
Ja, wir würden ja in Deutschland auch ganz selbstverständlich die Politik unterscheiden zwischen Sizilien und Finnland. Und genau so sind hier auch die Dimensionen, wobei wir das Ganze hier sogar noch mal zwei nehmen müssen flächenmäßig. Und das bei einer Bevölkerungszahl von ungefähr 35 Millionen Menschen, die hier insgesamt auf der doppelten EU leben. Und insofern sind diese Mechanismen dieser Interpretation einfach viel zu kompliziert, aber das ist auch nicht unser Thema.
Genau, und jetzt hoffen wir, dass wir damit diejenigen etwas weiter informieren konnten. Wir müssen aufpassen, auch wir in der alternativen Szene, dass wir über manche Themen nicht vor lauter Empörungsbereitschaft dann letztendlich wie die Blinden von der Farbe berichten. Das ist eine große Gefahr, die wir auch in den alternativen Medien immer mal wieder beobachten, in den Mainstream-Medien sowieso. Also da ist das ja auch nicht selten gang und gäbe. Andreas, wir kommen gleich zu einem Thema, das aktuell ist, nämlich dass in der EU heute über die Energiepolitik gesprochen wird und die Wirtschaftsminister dort zusammentreten. Aber ich möchte mit einem Thema heute anfangen, das doch aus meiner Sicht nicht gerade beruhigend klingt, was nämlich unser Bildungssystem angeht und den Umbau des Bildungssystems. Du hast neulich mal in einem Podcast gesagt, dass du selber dir auch ans Revers heftest, dass du, als deine Kinder in der Schule waren und ins Studium gegangen sind, nicht genügend aufgepasst hast, was da schon alles anders gelaufen ist im Gegensatz zu der Zeit, als du denselben Weg gegangen bist. Wir sprechen hier öfter über den berühmten Film Alphabet. Den werden wir euch als DVD auch heute wieder einstellen und wir legen ihn euch auch dringend ans Herz. Er ist schon ein paar Jahre alt, aber hier wird berichtet, wie dramatisch und unmenschlich ein Bildungssystem entwickelt werden kann, indem man nämlich die Menschen als reines, Humankapital degradiert. Und zwar wird das in diesem Film deutlich am Beispiel Chinas. Und es wird berichtet eben, wie die Kinder früh um 7 in der Schule sein müssen, beziehungsweise ihren Weg gehen müssen zur Schule und abends um nicht selten 10:30, 11 das Licht ausknipsen und den ganzen Tag mehr oder weniger nur gelernt haben unter einem enormen Druck. Es gibt extrem viele Selbstmorde und Selbstmordversuche der Schüler, ein Massenphänomen in China, denn der Druck des Lernens, aber vor allem auch das immer weniger geistig Stimulierende, das ist etwas, was natürlich eine Seele schwer belastet. Wenn du also nicht mehr innerlich warm werden kannst, nicht mehr ins Schwingen kommen kannst, was auch Liebe angeht und so weiter, sondern das da sehr staccato-mäßig eintönig. Andreas, du hast dich beschäftigt mit einer Studie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und die kündigt unverhohlen an, dass diese Art der Bildung in weiten Teilen Deutschlands ab 2030 übernommen werden könnte und der Umbau aber jetzt schon beginnt.
Ja, der wirklich hervorragende Klardenker und Wissenschaftler für Ingenieurwesen, Maximilian Rupert heißt er, der hat hier aus meiner Sicht wirklich in ein Wespennest gestochen. Also ich kenne ihn gut, ich schätze ihn sehr. Viele unserer Zuhörer kennen ihn vermutlich auch gut. Hin und wieder moderiert er auch meine Ringvorlesungen, die ich ab und zu halte, in der universell aufgestellten Akademie der Denker. Einige kennen diese Institution. Aber kommen wir zum Thema. Auf der Website des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, also eine offizielle Behörde, mehr geht nicht, finden wir im Abschnitt über uns folgende Worte. Überschrift also: Bildung und Forschung sind die Grundlagen, auf denen wir in einer Welt des Wandels unsere Zukunft aufbauen. Zitat Ende. Was ist damit gemeint? Und Rupert hat hier ganz genau recherchiert und eine allgemeinverständliche Essenz gewissermaßen dieser von dir erwähnten Studie veröffentlicht. Und auf der Seite von Rubicon, da findet man den ganzen Artikel. Wir hatten ihn gestern schon eingestellt und sollten es vielleicht nach diesem Podcast noch einmal machen.
So, Jetzt wollen natürlich alle wissen, wie stellt man sich denn im Bildungsministerium die Zukunft vor, beziehungsweise was ist die Planung?
Also ich möchte mir dafür ein bisschen Zeit nehmen, weil es geht um unsere Kinder und um unsere Nachkommen. Es ist ein erschreckendes Szenario aus meiner Sicht, auch wenn Max Ruppert hier einen wirklich in seiner Art auch sachlich unaufgeregten Artikel präsentiert. Das bewundere ich sehr. Aber es geht hier um schwerste Schäden gegen unsere Kinder durch den Versuch der Entmenschlichung. So sehe ich das hier aus meiner ganz privaten Perspektive. Und diese Entmenschlichung soll vorprogrammiert werden, offenbar.
Ja, und das Ganze soll 2030 umgesetzt sein, wahrscheinlich schon. Das heißt, die Strukturen werden jetzt eingeleitet. Und das konkrete Ziel dieser Maßnahmen, Andreas, wo würdest du das einordnen?
Naja, ein Sozialkreditsystem, wie in China, wie es beschrieben wurde, auch in den Systemen, auch mit Alphabet, wo wir das immer wieder haben, das soll ganz konkret eingeführt werden und es ist angekündigt worden und das soll das neue Bildungssystem ab dem Jahr 2030 prägen. Es ist übrigens ganz offen nachzulesen, aber es findet keine öffentliche Diskussion dazu statt. Eventuell kann Max Ruppert hier das mit dem Artikel auf Rubicon ändern und da unterstütze ich ihn gern mit meinem Kommentar hier dazu. Die Studie mit der Bezeichnung Zukunft von Wertvorstellungen der Menschen in unserem Land, das beschreibt also die geplante Bildungsarchitektur in Deutschland in den 2030er Jahren. Und dieses Pamphlet stammt übrigens schon aus dem Jahr 2020, nämlich im August, als im Schatten der kuriosen Corona-Maßnahmen, nachdem wir das schon mit diesem Hammer-and-Dance-Papier schon alles veröffentlicht hatten. Und diese Corona-Maßnahmen haben die Menschen ja massiv abgelenkt. Und genau in dieser Zeit hat man diese bahnbrechenden Pläne veröffentlicht und wir wollen das mal ganz offen legen. Was ich hier ganz spannend finde, ist ein Hinweis von Ruppert persönlich, dass er sich als Autor ausdrücklich von Vergleichen der 1920er und 1930er Jahren distanziert, falls ein kritischer Leser hier gewisse Parallelen erkennen will. Und damit wird natürlich auch deutlich ausgesprochen, welche Zusammenhänge man hier eventuell interpretieren kann.
Aber nicht soll und auch nicht will. So, das haben wir jetzt noch mal klargestellt, Andreas. Es geht zum Beispiel da unter anderem um, und das ist ein Begriff, bei dem ich aufhorche, um ein Bonussystem. Wir hatten neulich ja schon mal eine Meldung hier. Ich glaube, wir haben sogar einen Sonderpodcast davon gemacht über eine Meldung eines deiner Informanten, wo es eben auch um Kreditsysteme geht, die ein politisches Wohlverhalten verlangen. Andernfalls hat man da ein paar Probleme. Kann man das hier in diesen Zusammenhang bringen?
Das kann man sehr wohl. Es steht sogar ganz klar zu dem Thema Bonussystem auf der Seite. Ich zitiere: In den 2030er Jahren übernimmt ein digitales Punktesystem die zentrale politisch-gesellschaftliche Steuerungsfunktion. Zitat Ende. Also hier wird ganz offen von einer, übrigens auch wörtlich, erfolgreichen Nutzung des Sozialkreditsystems in China gesprochen. Und dass auch andere Staaten über die Nutzung eines solchen Systems diskutieren. Damit meint man offenbar eine Angleichung der westlichen Welt, der demokratischen, freien Welt, an die chinesischen Verhältnisse. Wir sehen ja jetzt schon fast täglich, wie man mit den Menschen dort umgeht. Und der Begriff des erfolgreichen Einsatzes dieses Sozialkreditsystems wird hier von einem deutschen Ministerium quasi als Fakt dargestellt, obwohl überhaupt keine offene Diskussion oder irgendein Diskurs zu diesem sogenannten Erfolg überhaupt stattfindet. Ist der Erfolg vielleicht darin begründet, dass man in den chinesischen Schulen Fallnetze an den Gebäuden installiert, weil sich täglich Schüler wegen schwerster Depression durch das Bildungssystem aus dem Fenster in den Tod stürzen wollen? Das ist in diesem Film tatsächlich dargestellt worden. Ich verweise hier da nochmal drauf auf diesen Film Alphabet, den du hier nochmal einstellen wirst.
Ja, das ist natürlich etwas, was einen das Blut in den Adern gefrieren lässt, wenn man hört, Andreas, dass ein ähnliches Bildungssystem zumindest in Deutschland mal installiert werden soll und vor allem andere, wahrscheinlich europäische Staaten folgen könnten. Das würde ja auch passen zum neuen Infektionsschutzgesetz oder beziehungsweise dem verlängerten und so weiter. Das heißt, Macht und Kontrolle über die Menschen ausüben zu wollen.
Ja, das wissen wir ja letztendlich auch. Und ich muss es natürlich auch so drastisch darstellen, weil es auch in dem Film so drastisch dargestellt wurde. Also der Staat greift also genau auf das zu und wir müssen von einer entsprechenden Gründlichkeit bei der Umsetzung ausgehen. Also die deutsche Politik ist ja auch bekannt für ihre Gründlichkeit, solche Dinge umzusetzen. Diese liest sich gemäß dem BMBF, also dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, ungefähr so. Ich gucke hier gerade rein. Für bestimmte Verhaltensweisen können im Punktesystem, das vom Staat betrieben wird, Punkte gesammelt werden. Also man kann Punkte sammeln, zum Beispiel durch Ehrenämter oder die Pflegeangehöriger. Klingt ja noch gut. Dann wird es aber schon kritisch. Auch als Organspender bekomme ich Punkte. Also wenn ich meine Organe zur Verfügung stelle, bekomme ich mehr Punkte. Oder wenn ich eine Altersvorsorge betreibe oder mein Verkehrsverhalten und natürlich ganz wichtig der CO2-Fußabdruck. All diese Dinge spielen eine entscheidende Rolle, um im Bonussystem dann nach oben zu kommen.
Das heißt also, ich versuche das mal zu übersetzen, wenn ich ein Benzinerauto fahre, habe ich schon mal schlechte Karten, weil ich kein E-Auto habe, vielleicht Punktabzug beziehungsweise keine zusätzlichen Punkte. Wenn ich dann noch zu schnell fahre oder falsch parke, wenn das Auto vielleicht auch zu viel PS hat, dann werde ich zur Kasse gebeten, right?
So ist es. Und neben der sozialen Anerkennung ergeben sich dann durch dieses Punktesammeln auch Vorteile im Alltag. Zum Beispiel verkürzte Wartezeiten für bestimmte Studiengänge. Das ist natürlich interessant. Also wir kennen das ja, wer zu schnell fährt oder falsch parkt oder ein zu dickes Auto besitzt, der wird zur Kasse gebeten. Das mag ja alles noch recht harmlos erscheinen und wird von vielen Bürgern in dieser verwirrten Welt sogar auf Zustimmung stoßen, obwohl es eine ganz klare Bevormundung ist. Wir dürfen hier aber die dramatischen Angriffe auf die nachfolgenden Generationen in Sachen Bildung auf gar keinen Fall übersehen. Es geht um die Entfernung aus meiner Sicht des eigenen Ichs, der Eigenverantwortlichkeit, der Entseelung des Menschen ganz nach den Vorgaben von WEF-Vordenker Harari, der ja sein Weltbild auf krudeste Annahmefehler zusammengezimmert hat. Denn aus seiner Sicht ist der Mensch nichts als ein Kohlenstoffhaufen, der einer Evolution unterliegt und den man nach Belieben umprogrammieren kann. Und genau darum scheint es hier zu gehen.
Also, wir haben ja über Herrn Harari die Pläne des WEF, über feuchte Träume von Elon Musk gesprochen, zum Beispiel nach denen der Mensch verchippt wird im Gehirn und auch zusammengeschaltet wird mit Computern oder die Chips des einen Menschen mit den Chips des anderen Menschen vernetzt werden. Und dann kann ich vielleicht dann auch bald auf technischem Wege deine Gedanken lesen, Andreas. Das sind ja alles schon Horrorbilder. Ich möchte mal ganz kurz in Ruhe dazwischen werfen, dass wir der festen Überzeugung sind, dass diese Pläne nicht in dem Umfang, wie man das sich gerne wünscht, an diesen Stellen zustande kommen werden. Es wird sich sicher vorher einiges tun. Unter anderem werden sie sich selber in die Füße grätschen mit Blackouts und Stromausfällen. Aber Andreas, diese Umprogrammierung der Jüngsten praktisch schon in der Schule, vielleicht sogar im Kindergarten, in der Schule, im Studium, diese Umprogrammierung soll also über die flächendeckende Bildung, über die Bildungssysteme gehen.
Genau so ist es. Also ein Studienplatz, den gibt es dann eben halt erst einmal nur bei entsprechendem Betragen. Man muss sich also ordentlich betragen. Also damit meint man systemkonformes Verhalten, indem man die Regierungsausrichtung nicht mehr hinterfragen darf. Das steht dort ganz klar. Und das macht natürlich etwas mit den Menschen. Wer sein Ich und die eigene Kreativität aufgibt, und die ist ja wirklich relevant bei kritischem Hinterfragen von Systemen, Dann hat man aber nur noch kurze Wartezeiten oder gar keine mehr, wenn man studieren will. Und an den Universitäten diskutiert man ja jetzt schon schwerpunktmäßig über alle Geschlechter, die man entdeckt haben will, oder Gender, Mainstream und so weiter. Und das hat natürlich Auswirkungen auf den Punktestand im Sozialkreditsystem. Und wer sich diesem Thema verweigert, der ist ja heute schon, ich sag mal, mindestens auffällig.
Naja, es ist ja seit einigen Jahren ganz offensichtlich, dass der Systemkritik äußert, eingedampft wird. Es gibt Ärzte, die kritisch waren, was die Spritze anging, und die haben ihre Approbation verloren. Aber wir sehen es auch, wenn du auf die Straße gehst, wenn du spazieren gehst, ganz friedlich, kann es sein, dass da zwischengefunkt wird, dass zumindest Macht und Kontrolle ausgeübt wird, was ja auch die Menschen verändert, während zum Beispiel Antifa-Protestzüge noch begleitet werden, ganz friedlich von Polizei, nicht selten in Berlin. Also das heißt, man wird erzogen dazu, hey, nur dann, wenn du schön systemkonform bist, dann geht dein Leben weiter. Wie kann da eine Entwicklung junger Menschen überhaupt noch stattfinden? Eine persönliche, vor allem auch eine geistige?
Naja, stumpf ist Trumpf. Das ist eben halt die Zeit. Und die Frage ist natürlich, dass diese Systemkritik natürlich jetzt zum Luxusgut langsam verkommt. Und das heißt also, dass die Bildung dann nur noch nach Copy- und Paste-Vorgaben stattfinden soll. Also die Eigenentwicklung der jungen Menschen soll hier aus meiner Sicht programmatisch richtig abgeschafft werden, zugunsten einer angeordneten Entwicklung durch Befehlsgewalt der neuen Klasse, möchte ich es mal nennen. Harari nennt diese Führer, zu denen er ja offensichtlich auch gehören will, ja sogar quasi göttlich. Und das Fußvolk, also die normalen Menschen, bezeichnet er quasi als nutzlose Esser. Es geht also darum, dass es zukünftig nur noch Systemfunktionäre geben soll, die den nutzlosen Essern dann jedwede Eigeninitiative wegprogrammieren und diese Kreaturen, die dann übrig bleiben, also die normalen Menschen, dann in einer Art Massenmenschenhaltung zusammengepfercht werden. Das sind harte Worte, aber ich möchte mal diese Klarheit hier reinbringen, wohlgemerkt, nochmal mit dem Hintergrund, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Auch das, ich rede von dem, was man hier offenbar vorhat und wie verwirrt und eingeschränkt mittlerweile die Strukturen in den obersten Etagen der Politik mittlerweile angekommen sind. Es beginnt also wie mit dem Erhitzen des berühmten Frosches im Wasser, das kennen wir ja alles. Das soziale Punktesystem der neuen künftigen 30er Jahre, da kommen ja neue 30er Jahre auf uns zu, ist vermutlich viel wirkungsvoller als die heutige Gewaltenvereinigung, die Gewaltenvereinigung, nicht die Teilung, nämlich die Vereinigung von Politik, Exekutive, Judikative und natürlich auch die Legislative, also die Medien natürlich. Und als der RKI-Präsident Wieler im Sommer 2020 ganz deutlich gesagt hat, dass die staatlich vorgegebenen Regeln überhaupt nie hinterfragt werden dürfen. Da war es noch mehr Theorie als heute, nur 2 Jahre später. Es geht also massiv voran in dieser Entwicklung, wenn man das überhaupt Entwicklung nennen will. Man kann es auch Eindampfung bezeichnen.
Max Ruppert beklagt ja auch in diesem wirklich sehr bewegenden Essay, dass kritische Geister an Hochschulen unerwünscht sind. Das ist ja heute auch schon so. Wir bekommen ja viele Zuschriften von Betroffenen, die sagen, wenn ich mich nicht genderkonform verhalte, dann habe ich überhaupt keine Aussichten auf gewisse Studiengänge. Das läuft ja auch alles schon. Ruppert sagt, von unseren akademischen Bildungseinrichtungen ist kaum Widerstand zu erwarten. So sind diese besonders in den letzten Jahren dadurch aufgefallen, die Staatsdoktrin im vorauseilenden Gehorsam zu 120% umzusetzen.
Genau, und deshalb möchten wir uns noch einmal distanzieren davon, dass man das auf gar keinen Fall mit irgendwelchen anderen Zeiten in Verbindung bringt. Ja, die Identifikation verdrängt die Individualität, das ist das Problem. Aber gerade das widerspricht ja der freien Entwicklung im Bereich der akademischen Bildung, wie es eigentlich mal ursprünglich gedacht war. Ich denke da an die große akademische Entwicklung, die ja aus Griechenland auch ein großes Fundament hat. Und die Selbstzerstörung der freien Bildung wird also quasi im nächsten Schritt offenbar jetzt vollzogen. Das ist das Ziel. Durch vorgegebene Anreize zur Verhaltensveränderung. Also nur der angepasste Stumpf ist Trumpftyp, hat die Chance, überhaupt noch studieren zu dürfen. Also da liest man dann also konkret, das ist interessant in dieser Studie, ich zitiere, unser Verhalten soll sich also so verändern, wie es die Politik folgende Meinungsmehrheit vorgibt. Zitat Ende. Das müsst ihr euch bitte immer auf der Zunge zergehen lassen. Also wir haben ja schon des Öfteren über die bereits existierenden Überwachungsprogrammierungen gesprochen, wie unsere Informanten aus den Ministerien ja bereits berichtet haben. Es wird ja hybrid oder parallel sowieso alles in diese politische Richtung eingeschienen.
Andreas, also was sehen wir da? Eine Spaltung der Gesellschaft in auf der einen Seite ehrgeizige Punktesammler und auf der anderen Seite sehen wir Menschen, die eigentlich dauerabgehängt sind.
Ja, das ist der Fall. Das ist eigentlich genau die richtige Wortwahl. Aber dieser Schock der Fehlentwicklung wird natürlich irgendwann erkennbar werden. Am Ende wird aber nicht ein einzelner Anführer, eine Partei, eine Koalition oder eine Institution oder Ähnliches die Schuld an diesem Dilemma tragen. Vielmehr hat sich die Gesellschaft als Ganzes schuldig gemacht. Da gehören wir alle zu. Und das müssen wir uns auch auf die Fahne schreiben, die direkt vor unseren Augen weht, wie wir sie hier gerade beschreiben. Und Hannah Arendt hat einmal gesagt, die große Hannah Arendt, wo alle schuld sind, ist es keiner. Damit wird es deutlich. Aber es gibt natürlich noch die Gesetze der Natur. Und von dieser Schuld ist man niemals befreit.
Ja, und diese Gesetze der Natur, das sind eben auch die Möglichkeiten und Chancen, einen Ausweg aus diesem ganzen Dilemma zu finden. Wir sprechen oft darüber und auch über die notwendige Ausrichtung des Einzelnen. Es hat ja überhaupt gar keinen Sinn mehr, sich diesen ganzen Systemen widerspruchslos anzuschließen und dahinterher zu trotten, sondern es ist eine Zeit praktisch des Erwachens, um jetzt zu erkennen, um was es wirklich geht. Es geht nicht mehr darum, die Systeme weiter zu bedienen, sondern selber zu denken, in die eigene Kraft zu kommen.
Ja, und die Entscheidung ist natürlich die Frage, gibt es überhaupt einen Ausweg aus dem Dilemma? Und wie kann man dem überhaupt widerstehen? Und das kann man natürlich, denn die Gesetze der Natur arbeiten wirklich individuell. Wer sich richtig in diese Gesetze einfügt und den Wahnsinn widersteht, der wird diesen Wandel auch stabil durchschreiten, da bin ich ganz sicher. Und Max Ruppert wendet sich am Ende dieser Analyse, die er gemacht hat bei Rubicon, an diese vermeintlich Dauerabgehängten, wie du gerade sagst, die man für das Studium nicht dulden will, aber die als Phönix aus der Asche irgendwann ganz vorne sein könnten. Das ist meine Sichtweise. Er spricht sogar von einer glänzenden Kehrseite jeder dreckigen Medaille. Und ich möchte hier noch einmal ganz deutlich auf die Akademie der Denker hinweisen, die interessierten Selbstdenkern ein Studium Generale anbietet. Hochinteressant. Die Zielgruppe sind kritische Individuen. Und ich erkenne hier eine gute Chance, dass diese zitierte Minderheit dieses neue Bildungssystem der Ministerien offen und laut in Frage stellen werden. Also geht gern mal auf die Seite der Akademie und informiert euch dies entsprechend.
Ja, ich danke dir für diese Ausführungen. Das ist ein Thema, das jeder, der in die Zukunft denken möchte, das ihn interessieren sollte. Jetzt haben die Menschen natürlich im Moment ganz andere Probleme und damit sind wir in der Tagesaktualität. Oder wolltest du dazu noch was sagen?
Ich finde es wichtig, dass du vielleicht unter dieses Thema nochmal nachher die Seite der Akademie für Denker nochmal reinsetzt, dass man da mal raufgehen kann und vielleicht auch die gesamte Langfassung dieser Studie, damit die Interessierten sich damit tiefer auseinandersetzen können als Abschluss.
Du schickst mir das und dann stellen wir das ein. Das ist doch selbstverständlich und selbstverfreilich. Und wir stellen auch diese DVD-Alphabet ein, die ich jedem ans Herz legen möchte, der das, was Andreas hier gemeinsam mit Max Ruppert ausgearbeitet hat, verständlicher wird oder ja, anschaulicher. Ja, heute, Andreas, heute soll viel passieren in Brüssel, weil ja der Strom so teuer ist, das Gas, das Öl und so weiter. Und unser Superminister, der ist ja nicht nur Wirtschaftsminister und nicht nur Vizekanzler, und Klimaminister, man nennt ihn ja jetzt auch Energieminister, Robert Habeck, der Mann, der auch wunderschöne Kinderbücher schreibt, wo eben auch über Blackouts berichtet wird, spannenderweise in den Kinderbüchern, wie das denn so ist mit den Blackouts und so. Ne? Also das ist natürlich alles reiner Zufall. Und Herr Habeck, der befindet sich jetzt mit seinen EU-Kollegen in Brüssel und möchte heute für alle den Strom billiger machen. Er hat allerdings schon mal ein Problem, weil viele EU-Kollegen sind wütend auf ihn. Und die sagen, das, was Deutschland da macht, das geht überhaupt nicht. Die Bild-Zeitung hat da wieder umfangreich berichtet und sagt also, der Termin werde für Habeck heute heikel sein, weil in der EU sehr wenig Verständnis dafür herrscht, wieso Deutschland seine letzten Atomkraftwerke abschalten will. Ja, okay, zwei sollen im Notbetrieb bleiben, aber gerade jetzt mitten in dieser Stromkrise, in der sich ja die ganze Welt schon befindet, aber vor allem Europa, aber vor allem Deutschland. Und wenn jede Megawattstunde dringend gebraucht wird, sagt Herr Habeck, mit mir ist also ein Weiterlaufen der Atomkraft wie bisher nicht zu machen, sondern wir setzen auf die grüne Technologie. Und Deutschland im Fall von Stromausfällen, wer wird Deutschland helfen? Dazu hat sich die Welt Gedanken gemacht und die sind eigentlich nur auf zwei Nachbarn Deutschlands gekommen, nämlich aufgrund eines Solidaritätsabkommens mit Dänemark und Österreich gäbe es eventuell von dort Hilfe. Die erdgasproduzierenden Nachbarn Belgien und die Niederlande reagieren auf die Idee bedenklich kühl. Ebenso haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, Polen, Tschechien und Italien. Da stocken auch die Verhandlungen, da ist man wirklich peinlich berührt von der, zum Teil wird es so bezeichnet, dummen Energiepolitik in Deutschland, Andreas. Und jetzt möchte man, also vielleicht sagst du mal was hier zu dem derzeitigen Szenario, weil das ist ja am Küchentisch bei uns ständig Gespräch.
Ja, ich glaube, Österreich und Dänemark würden wahrscheinlich gern von dieser Vereinbarung, von dieser groben wieder zurücktreten, denn das haben sie wahrscheinlich gemacht, bevor er das sagenumwogene Maischberger-Interview gegeben hat, als er sagte, wenn Firmen aufhören zu produzieren, sind sie nicht insolvent. Also das große Problem ist natürlich, dass jetzt erkannt wurde in der ganzen EU offenbar, dass wir einen Superminister haben, der einfach keine Ahnung von dem hat, was er sagt. Ob das nun die Wirtschaftsexperten sind, das kann ich relativ gut nachvollziehen, dass er da völlig ahnungslos ist. Oder eben halt auch die Ingenieure für Atomkraft, wenn er zum Beispiel sagt, wir halten die in der Reserve und können die bei gegebenenfalls dann mal eben reinbringen. Und wenn dann mal was sein sollte, ein bisschen Strom fällt, dann machen wir mal eben halt ein Atomkraftwerk mal ganz kurz ein bisschen an. Und wenn wieder genügend Strom ist, machen wir das ganz schnell mal wieder aus. Das heißt, wir merken, wir haben hier mit jemandem zu tun, der völlig ahnungslos jetzt irgendwie durch die EU-Gemächer stolpert momentan. Und ich kann mir vorstellen, dass er da mit Wachsmalstiften gerade seine Diagramme irgendwo aufzeichnet, auf buntem Papier, holzfrei, und das dann darstellt. Also es ist natürlich ganz schwierig geworden jetzt, weil Deutschland hat sich dermaßen lächerlich gemacht, auf ganzer Ebene wirklich, dass auf diesem Niveau Menschen nicht nur gut bezahlt werden, sondern auch Politik machen und dann zumindest die Entscheidungen bekannt geben. Und das ist der momentane Stand. Ich glaube nicht, dass Deutschland noch eine Chance hat, sich in der EU jetzt gerade zu etablieren.
Naja, man wird sehen, mit welchen Geschichten eventuell doch. Also, es ist jetzt die Rede von einem Preisdeckel für russisches Gas. Darüber will man heute in Brüssel reden. Und Christian Lindner wirbt zum Beispiel für einen europäischen Preisdeckel auf russisches Öl, also russisches Gas und russisches Öl soll einen Preisdeckel bekommen. So, jetzt, was ist ein Preisdeckel? Ich habe mal geguckt, da gibt es für Kinder, gibt es schöne Sendungen beim ZDF und so weiter, die das sehr anschaulich machen, weil nicht jeder kann sich was unter einem Preisdeckel vorstellen. Und da heißt es, Strom, Gas, Benzin oder Diesel, gerade werden all diese lebensnotwendigen Mittel in vielen Ländern teurer. Viele Menschen können sich ihre Strom- oder Gasrechnung nicht mehr leisten. Und nun fordern einige Politiker, dass der Strompreis nicht mehr steigen darf. Dazu sagt man Strompreisdeckel, also bis zum Deckel und nicht höher. Normalerweise entsteht der Preis ja für eine Ware durch Angebot und Nachfrage. Je mehr Menschen etwas haben wollen, desto teurer kann man es also verkaufen. Und weil Gas und Strom eben knapp sind, steigen die Preise. Bei einem Preisdeckel würde der Staat bestimmen, wie teuer Strom bzw. Gas sein dürfen. Andreas, wenn es jetzt aber heißt, Preisdeckel für russisches Gas und für russisches Öl, ich zitiere mal hier die Bild-Zeitung, um Russlands Einnahmen zu verringern, schlägt die EU-Kommission vor, russisches Gas nur dann noch zu kaufen, wenn es einen bestimmten Preis nicht übersteigt. Also bei diesem Preisdeckel geht es jetzt erstmal gar nicht um die Verbraucher, sondern es geht um Russland. Aus Diplomatenkreisen hieß es jedoch, dass viele Länder jetzt Bedenken hätten. Und Wladimir Putin hat auch damit gedroht, im Falle eines Gaspreisdeckels überhaupt nichts mehr an die EU zu liefern. Und es gibt ja auch Länder wie Ungarn, die immer noch stark abhängig sind von russischen Lieferungen, die mit Russland auch selber verhandeln. Also Preisdeckel für russisches Gas und für russisches Öl.
Ja, wobei hier natürlich diese gesamte Angebot-Nachfrage-Geschichte in der Form nicht wirklich stimmt, weil das Angebot von Russland ist ja da. Und zwar in Unmengen. Und auch die Liefermöglichkeiten sind da. Eigentlich müssten die Preise ganz günstig sein. Aber wir haben eine Situation, dass Sanktionen die Grundlage für die hohen Preise sind. Und die hat man gemacht von den Sanktionierern, nicht von den Sanktionierten. Und wenn die Sanktionierer durch eine Politik die Preise sich selbst nach oben bringen, indem sie zum Beispiel doch das russische Öl und Gas kaufen, welches vorher billig von Russland nach China geliefert wurde, und die Deutschen kaufen es dann anschließend von China zu überhöhten Preisen, wo China nochmal einen richtigen Reibach dabei macht, also dann hat das Ganze solche exotischen und kuriosen Formen angenommen, dass man das kaum noch kommentieren kann. Das ist einfach dumm, was da läuft. Denn Verträge kommen zustande durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Es gibt einen Anbieter und es gibt einen Nachfrager und die einigen sich auf einen Preis. Und man hat sich in diesen Systemen darauf geeinigt, dass der Preis zustande kommt durch Börsen, durch eben halt Preisgestaltungen an irgendwelchen Wertpapierbörsen. So, das gestaltet aber letztendlich die westliche Welt. Und zurzeit mit den Sanktionen werden die Preise nach oben getrieben. Und wenn jetzt einer plötzlich sagt, also wir müssen uns vorstellen, ich gehe zu einem BMW-Händler, da steht ein BMW, der soll 60.000 Euro kosten. Und ich gehe jetzt hin und sage, ich bin nur bereit, 20.000 zu bezahlen. Verlange aber, dass BMW mir den für 20.000 jetzt auch gibt und BMW sagt, nein, ich gebe ihn nicht für 20.000, mein Preis ist 70.000, der ergibt sich aus den Marktbedingungen zurzeit. Und derjenige, der nur 20 bezahlen will, jetzt sagt, das ist ein Angriff von dem Anbieter, weil er mir das nicht zu dem Preis gibt, den ich bezahlen will, dann bedeutet das, dass also kein Vertrag zustande gekommen ist, Angebot und Nachfrage. Und hier wird also wirklich ein solcher Unsinn erzählt. Also alleine diese Preisdeckelung bedeutet natürlich, dass hier staatliche Eingriffe sind, die wiederum zu irgendwelchen neuen Rissen führen. Diese Rissen müssen wieder diskutiert werden und gestopft werden mit neuen staatlichen Eingriffen. Wir sehen hier einen Sozialismus, der momentan mehr oder weniger von der westlichen Seite her das gesamte Marktgefüge in Schutt und Asche haut.
Wie die anderen Länder, die nicht zu diesen westlichen gehören, darüber denken, darüber reden wir ja auch öfter. Was sagt Indien, was sagt China, was sagen arabische Staaten? Ja, da ist man nun nicht wirklich delighted über diese Ideen. Tschechien hat jetzt gesagt, und die haben bis zum Jahresende die rotierende EU-Ratspräsidentschaft inne, die sind sehr kritisch, was diesen Preisdeckel auf Gasimporte aus Russland angeht. Der Industrie- und Handelsminister Tschechiens, Josef Sikela, sagt wörtlich, das ist eher eine weitere Variante der Sanktionen gegen Russland als eine aktuelle Lösung der Energiekrise in Europa. Und Europa ist in einer Energiekrise. Nächste Woche, am Donnerstag, müssen die Sanktionen verlängert werden, die EU-Sanktionen, sonst laufen sie aus. Also das heißt, auch da wird man jetzt schauen, was sich da tut. Wladimir Putin als Präsident Russlands, der sagt ganz klar, okay, wenn ihr einen Preisdeckel machen wollt, dann sage ich euch, und das hat er am Mittwoch geäußert, am Rande des Eastern Economic Forums, Er sagt, dann werde er keine Energie mehr an die Länder liefern, falls diese politische Entscheidungen treffen würden, die den Lieferverträgen für Öl und Gas widersprechen würden. Wörtlich, es gibt vertragliche Verpflichtungen. Sollten Entscheidungen politischer Art getroffen werden, die den Verträgen widersprechen, tja, wir werden sie einfach nicht erfüllen. Generell werden wir nichts liefern, was unseren Interessen zuwiderläuft. In diesem Fall wirtschaftlich. Wir werden weder Gas noch Öl, Kohle noch Heizöl liefern. Wir werden nichts liefern.
Ja, und es ist wirklich schwierig, das zu kommentieren, weil immer kommt dieser Beigeschmack rauf, dass man jetzt eine Art Putin-Versteher sein könnte. Noch einmal, Vertrag, der Begriff kommt von sich vertragen. Und wenn man sich verträgt, dann bedeutet das, dass beide Seiten mit einer Situation, mit einer Übereinkunft einverstanden sind. Wenn einer einseitig einen Vertrag verändern will, der besteht, dann ist das ein Vertragsbruch und das führt natürlich zum Abbruch des Vertrages mit sofortiger Wirkung. Das, was hier geregelt werden könnte, wäre, in eine Diskussion zu kommen, übrigens auf friedlicher Ebene, und diese Energielieferungen wirklich wieder zur Diskussion zu stellen, dann würden auch die Preise wieder runtergehen und Europa wäre dann vor irgendwelchen schlimmen Wintern und vor einer Deindustrialisierung gewappnet. Aber das ist offenbar nicht gewollt. Und hier beginnt eigentlich das Ganze, der Hamster zu humpeln, wie man so schön sagt. Wir müssen also wieder etwas tiefer reingehen. Und das kommt gar nicht von der östlichen Seite, sondern von der fernwestlichen Seite.
Deine Verschwörungstheorien, Andreas, immer wieder sei darauf hingewiesen, das ist deine Meinung, dass das aus fernwestlicher Seite kommt. Damit sind natürlich die Vereinigten Staaten von Amerika gemeint oder wären gemeint. Und natürlich gibt es da auch Vorgaben, ob es ein Joe Biden als US-Präsident ist oder eben auch Donald Trump in der letzten Dekade gewesen ist. Beide haben gesagt, Nord Stream 2 soll nicht angeschlossen werden, soll nicht in Betrieb genommen werden, obwohl das jetzt tatsächlich die Lösung überhaupt wäre.
Genau, ich kann mich einfach nicht verweigern, die Realitäten anzuerkennen. Das ist natürlich schwierig und auch wenn das eben halt politisch inkorrekt ist, das ist gar nicht das, was ich will, sondern ich versuche eins und eins zusammenzuzählen und da erkennt man ganz klar, wie die Strukturen sind und die Probleme wären lösbar ohne Krieg, ohne Leiden von Menschen, aber das wäre dann zulasten derjenigen, die in dem alten System davon profitiert haben. Und das finden wir bei West- und Ostoligarchen. Also, wie heißt er, Ibramowitsch oder wie er heißt? Abramowitsch beispielsweise und Bill Gates und so weiter. Das sind ja ähnliche Strukturen, die dahinter stehen. Bloß der eine wird als böse benannt und der andere als gut. Und zwar je nachdem, von welcher Seite man das argumentiert. Auf der einen Seite wird man den anderen als Terroristen bezeichnen, auf der anderen Seite als Freiheitskämpfer. Und das ist das Hauptproblem, weil es umgekehrt genauso stattfindet.
Andreas, ja, das Geld, wo das Geld ist, da fallen auch die Entscheidungen und da kann man auch über die ganze Welt herrschen. Wir sind im Moment in einem solchen System und sind eben auch hier in diesem Podcast stabil durch den Wandel, jeden Montag, Mittwoch, Freitag, immer wieder dabei, zu versuchen, die Strukturen aufzuzeigen, damit jeder sich sein eigenes Bild machen kann, damit jeder auch vorsorgen kann. Denn ich meine, jetzt braucht man überhaupt keinen Intelligenztest mehr zu bestehen, um zu verstehen, was hier jetzt naht im Winter. Und in Brüssel sind nun die Minister dabei, also Lösungen zu finden. Mir kommt so ein bisschen vor wie aus dem Alten Testament, wo die Zeit des jüngsten Gerichtes beschrieben wird. Beschließet einen Rat und es werde nichts draus. Fasst Pläne und sie kommen nicht zustande. Denn hier kommt der Menschensohn. So steht es da ungefähr drin bei Jesaja. Jetzt beratschlagen die auch in Brüssel heute über eine EU-weite Übergewinnsteuer, Andreas. Nämlich, das ist die Idee von deinem Lieblingssuperminister Habeck, die übermäßigen Gewinne von Stromproduzenten einzugrenzen und das Geld an die Verbraucher umzuverteilen. Manche Länder haben schon eine eigene Version einer solchen Übergewinnsteuer. Könnte das denn ein Weg sein?
Ja, also man sieht hier, dass wir sozialistische Akteure am Werk haben, die vom Kapitalismus mitpartizipieren wollen. Jedes Mal, wenn in die Märkte staatliche Mechanismen eingreifen, führt es zu Verwerfungen und zu Rissen und zu Zerstörungen. Und diese Schäden müssen dann anschließend durch neue sozialistische Maßnahmen wieder dann glatt gemacht werden, wodurch wiederum neue Risse und Zerstörungen passieren. Das heißt, es funktioniert nicht. Das ist doch ganz logisch. In dem Moment, wenn man durch eine politische sozialistische Maßnahme die Preise nach oben treibt, dann gibt es automatisch irgendwelche anderen Anbieter, die davon partizipieren. Und jetzt versucht man, deren Gewinn, zum Beispiel der Solarstromanlagen oder der alternativen Stromanlagen, die jetzt natürlich auf Basis extrem hoher Strompreise extreme Gewinne zu machen, diese Gelder wieder abzuschöpfen, um sie dann den anderen zu geben, die eben zu teuer produzieren. Also die nämlich Gas zum Beispiel brauchen. Und hier beginnt eben halt genau die Situation, dass in die Märkte diese Eingriffe von Ideologen mehr oder weniger nur ein weiteres Chaos verschaffen.
Wie würdest du denn einordnen die Ideen von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, nämlich eine Solidaritätsabgabe für Öl- und Gasunternehmen? Und sie sagt also, dass zum Beispiel auf Zahlung einer Art Solidaritätsbeitrag die Unternehmen verpflichtet werden müssten. Alle Energiequellen, sagt sie, müssen zur Bewältigung dieser Krise beitragen.
Naja, also ich denke mal einfach, dass Ursula und ihre Laientruppe, die dahinter steht, natürlich hier ganz klar vom grünen Tisch irgendetwas diskutieren, was sie leider überhaupt nicht verstehen. Entweder man gibt die Marktmechanismen frei, dann löst es sich, oder man geht in einen totalen Sozialismus rein, dann löst es sich eben halt auf eine andere Weise. Und wozu das führt, da gibt es genügend geschichtliche Erfahrungen.
Ja, und last but not least kommen die Ideen aus Brüssel, auch von Frau von der Leyen, nämlich, und das geht jetzt wieder an alle von euch, ein Stromsparzwang. Das ist wohl eine der Hauptmaßnahmen und das soll auch ein verbindliches Ziel werden für die Verringerung des Stromverbrauchs zu Spitzenzeiten. Und in diesen Zeiten sei Strom besonders teuer, sagt sie, da während der Nachfragespitzen das teure Gas zur Produktion auf dem Markt genutzt werde. Und laut diesem Entwurf könnte das verbindliche Ziel bei 5% gesetzt werden. Andreas, und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es eine freiwillige Vorgabe in den EU-Ländern gibt, insgesamt 15% einzusparen, freiwillig. Daraufhin hatte ja Herr Habeck in vorauseilendem Gehorsam gesagt, wir in Deutschland sind noch viel besser, wir sparen bis zu 24% ein. Jetzt kommt aber der erste Vorschlag zu einem Sparzwang, heißt, es könnte ein Gesetz werden.
Ja, wir hatten neulich schon darüber gesprochen. Das ist interessant. Das, was jetzt kommt, ist nichts anderes als das, was wir in der letzten Woche durch unseren Sonderpodcast angekündigt haben, dass jeder Bürger, jede Firma oder wer auch immer Institution ein bestimmtes Stromkontingent bekommt, das es nutzen darf. Und dazu kommt noch eine Bonus- und Malusklasse, die man einführt. Das bedeutet, derjenige, der sich besonders systemfreundlich verhält, der bekommt dann ein paar mehr Kilowattstunden zugeteilt. Das ist also ein neues Art bedingungsloses Grundeinkommen, nicht mehr in Form von Geld, sondern in Form von Körperwärme oder zum Beispiel Sattsein. Das werden die neuen Währungen sein. Das heißt, eine völlige Entmündigung der Menschen, die dahinter steht. Und das ist die Situation. Und derjenige, der sich nicht konform verhält mit dem System, der bekommt dann zum Beispiel Kilowattstunden abgezogen. Und da gab es sogar im Bundesministerium des Innern eine Aussage von jemandem, dass derjenige, der geimpft ist, mehr Strom zugeteilt bekommen könnte als derjenige, der nicht geimpft ist. Also solche wilden Gedankenmodelle laufen dort rum. Aber dass diese Gedankenmodelle nicht so völlig nur Modelle sind, zeigt es, dass die entsprechenden Programme über T-Systems, das hatten wir auch deutlich gemacht, bereits schon komplett programmiert wurden. Das heißt, es gibt bereits die komplette Umsetzinfrastruktur auf der IT-Ebene und man kann daraus Rückschlüsse ziehen, dass bereits schon vor 2021 die heutige Situation angefangen worden sein muss mit der Programmierung. Und daran erkennen wir diesen generalstabmäßigen Plan.
Ganz genau. Und auch jetzt wieder bitte der Hinweis, dass wir keine Panik schüren wollen, sondern euch informieren möchten über die Dinge, die bereits sind und nicht erst werden könnten, sondern das sind die Strukturen, die hier gelegt wurden und auch weiterhin werden. Wir haben heute ein Video eingestellt aus unserer US-Redaktion. Und da wird gezeigt, die britische Journalistin Katie Hopkins, die fragt, verliert die Menschheit jetzt auch ihr Recht auf Flugreisen? Und sie deckt mehr oder weniger eine Agenda auf, eine weltweite Agenda, indem sie einfach eins und eins zusammenzählt und sagt oder fragt, bitte, warum stellt hier niemand Fragen? Warum wird das von den Journalisten nicht thematisiert? Warum hören und lesen wir nichts darüber, dass wir innerhalb der nächsten 5 Jahre das Recht entzogen bekommen könnten, einfach so zu fliegen, wie wir es gewohnt waren? Und innerhalb von 10 Jahren könnte es sein, dass hier in Anführung normale Menschen überhaupt nicht mehr fliegen dürfen. Also, sie sagt, es gibt eine Menge Beweise und wir haben ja darüber auch schon oft gesprochen. Zum Beispiel hat letzte Woche die British Airways 10.000 Flüge gestrichen und viele weitere werden gestrichen. Da heißt es, ja, das sind Personalfragen, im Sommer dient das als Vorwand. Aber es geht nicht darum, dass es Personalfragen sind, sondern es gibt einfach die Entscheidung, Flüge nach zielgerichteten Quoten dauerhaft zu streichen. Und im Ergebnis werden eben bei British Airways 18% der Flüge dauerhaft gestrichen. Und sie sagt ja, die Leute sagen, schieben es auf Personalprobleme, reden über die Pandemie. Aber wenn man sich so umschaut, was an anderen Orten eben auch passiert, dann muss man doch stutzig werden. Also Frankreich hat jetzt ein Verbot, haben wir auch neulich drüber gesprochen, von Inlandsflügen verhängt. Das heißt also, wenn eine Reise weniger als circa 2 Stunden dauert, dann muss man den Zug nehmen und darf keinen Flug mehr buchen. Natürlich fliegen trotzdem die ganz wichtigen Leute, die Oligarchen und so weiter, weiter mit ihren Private Jets. Aber eben den Menschen soll nach und nach die Freiheit genommen werden. Die Lufthansa hat neulich mal, das ist in dem Beitrag gar nicht drin, an einem Tag alle Flüge gestrichen. Einfach alle Flüge der Lufthansa, letzte Woche Freitag war das, glaube ich, wurden die gestrichen. In Norwegen gibt es einen Vorschlag jetzt für Flugquoten. Dann will Norwegen die Duty-Free-Läden auf den Flughäfen abschaffen und schließen. Das heißt, Andreas, das sind ja alles Schritte, die wir natürlich von Klaus Schwab schon gehört haben in seinem Buch Große Transformation oder Great Reset. Heute wollen die das leugnen. Also Schwab ist ja, oder das WEF ist ja einer der größten Great Reset-Leugner inzwischen. Das heißt, die Verwirrung ist eigentlich perfekt.
Ja, es ist schon völlig verrückt. Also seit dem Jahr 2020 haben wir davon gesprochen, dass wir erwarten, dass in Europa, nicht nur ich, sondern viele erwarten, dass sämtliche Flughäfen dicht gemacht werden. Es gingen 2 noch, die offen bleiben würden. Das ist Frankfurt für Transportflieger, also für Frachtflieger und das auch nur wenig. Und dann eben halt Leipzig für militärisches Gerät, was dort transportiert werden kann. Das heißt, es sind nur noch 2 strategische Flughäfen. Das heißt, der private Flugverkehr mehr oder weniger komplett eingestellt wird. Ich glaube sogar, dass er eingestellt wird für die ganz großen Oligarchen, weil man irgendwann nur noch auf dem Wege irgendwelche IT-Verbindungen über Skype oder Zoom oder was es da noch alles gibt, telefonieren und reden wird. Ich weiß nur von sehr vielen auch Leuten, die in der Flugindustrie beschäftigt sind, sowohl Stewardessen als auch Piloten, die reihenweise momentan ihre Jobs zur Verfügung stellen, sich neu orientieren, alles verlassen mehr oder weniger. Und das sehen wir auch, dass die Pilotenausbildungen mittlerweile abgebrochen werden wie noch nie. Und da natürlich jeder erkennt, dass hier eine Zukunft besiegelt wird. Man wundert sich ja darüber, dass die Vorstände von solchen Unternehmen wie der Lufthansa, ich hatte sie mal als Mandant eine Zeit lang zu meinen Zeiten, und da hatte man noch Interesse daran, Gewinne zu machen. Und heute hat man das Gefühl, es sind eigentlich nur noch regelrechte Staatssekretäre, die ihre eigenen Unternehmen abzuwickeln haben. So kommt es mir mittlerweile vor. Und ich glaube, jeder Mitarbeiter, der bei Fluggesellschaften beschäftigt ist, der sieht das mittlerweile auch genauso. Und da muss man ein bisschen bisschen weiter reingehen, dann erkennt man, dass da auch ein Zusammenhang und ein Plan hinterstehen könnte. Aber ich bin ja hier der Chefverschwörungstheoretiker.
Es ist so, dass ja auch zum Beispiel Amsterdam den Flughafen Schiphol total verteuert hat. Da wird ein ganz harter Kurs gefahren. Die Fluggastgebühren wurden verdreifacht, die Flughafengebühren um 37% erhöht. Und wenn man sich vorstellt, dass Amsterdam früher das am drittbesten verbundene internationale Drehkreuz war, direkt hinter Großbritannien und Frankreich, und es jetzt gerade dabei ist, sich selbst zu zerstören, um eben dieser globalen Agenda zu entsprechen, dann muss man sich an den Kopf fahren. Ich meine, Niederlande sind ja auch ganz groß dabei, was die Landwirtschaft angeht, abzubauen. Das heißt, Andreas, wenn wir über diese globale Agenda sprechen, die ja auch von den Mainstream-Medien immer noch geleugnet wird, genauso wie von vereinzelten Politikern, die sich dann da so hinstellen und sagen, was sind denn das für Verschwörungstheoretiker, die über die globale Agenda reden? Das sind eigentlich die Leugner, denn es wird ja sichtbar inzwischen umgesetzt, eine Lockdown-Politik, die wir schon aus der Mikrobenkrise kennen und die jetzt offenbar direkt in einen sogenannten Klima-Lockdown überführt wird.
Ja, 1:1. Und was das bedeutet, sehen wir im täglichen Leben. Derjenige, der früher mit einem großen Auto durch die Stadt fahren durfte, der muss Angst haben, dass das Auto zerkratzt wird. Wer ein Auto hat, wer ein Boot hat zum Beispiel, der muss sich Sorgen machen, weil es dann heißt, nach dem Motto, da ist ein Motor dran, damit macht man alles kaputt. Private Fliegerei beispielsweise. Ich weiß zum Beispiel von privaten Flughäfen, wo Jets oder auch Privatflugzeuge sind, dass man die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt hat, weil man dort eben halt auch mit Anschlägen wartet, so wie bei Luxusautohäusern zum Beispiel. Also das nimmt ja mittlerweile Formen an und die Menschen werden dermaßen umprogrammiert, dass man alle, die in irgendeiner Form einen Luxus haben wollen, der mit einer Verbrennungsmaschine in irgendeiner Form zusammenhängt, automatisch schon in die Richtung des Terroristen eintarifiert wird.
Ja, und die Journalistin Katie Hopkins, ich möchte das noch schnell zu Ende bringen, die ist völlig verzweifelt und spricht über die BBC, also den britischen Rundfunk, mit dem sie ja da zu tun hat, wenn sie in Großbritannien lebt. Und die sagt, die sind für die Verbreitung von Informationen verantwortlich, aber das sind ihre Worte, der BBC sei immer noch bereit, bei der Lüge mitzumachen, dass dies nur an Personalausstattung oder der Pandemie liege. Und sie fragt sich völlig verzweifelt, warum spricht niemand darüber? Wo sind die Journalisten? Sind die Menschen immer noch in der Lage, dass sie sich von ihren Chefs kontrollieren lassen und dass sie sich nicht trauen, die Wahrheit zu sagen? Und das bitte, bitte gilt nicht nur für Großbritannien, sondern das gilt für einige Länder mehr auf dieser Welt, unter anderem eben auch das Heimatland Deutschland. Andreas, man könnte noch viel sprechen über die Energiepolitik Europas und Deutschlands. Ich glaube, das braucht man nicht mehr. Ihr könnt auch euch weiterhin selber informieren. Es gibt Äußerungen von dem EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni, der sagt, der kommende Winter könnte einer der schlimmsten werden, dass die Regierungen der Länder in eine schwierige Situation geraten. Also man hat es tatsächlich geschafft, innerhalb von nicht einmal 3 Jahren Europa runterzufahren. Und es ist sehr wichtig, dass das doch immer wieder erkannt wird. Und wir hören ja immer wieder aus unserem Bekanntenkreis auch, dass Menschen sagen, ja, aber es gibt so viele Leute hier noch, die sagen, oh, dann fahre ich in Urlaub und dann mache ich dies und das und dann freue ich mich, über Weihnachten fliege ich dann dahin und so weiter. Aber es wird so gar nicht mehr sein, wie es jemals gewesen ist.
Ja, man sollte nur aufhören, darunter zu leiden und sich selbst in eine Opferhaltung zu bringen, wenn man dann verkannt wird und alle halten einen mehr oder weniger für verrückt, bloß weil man noch halbwegs gerade durchs Leben läuft und die taumelnde Masse kaum noch ertragen kann. Wir sollten diese anderen Menschen nicht verurteilen, weil wenn wir die Gesetze der Natur, die Schöpfungsgesetze zugrunde legen, die sind wirklich ehern Und sie funktionieren immer. Das ist wie ein Getriebe zu sehen. Was man oben rein tut, kommt unten auch immer wieder raus. Anders geht es nicht. Wenn ich Disteln sehe, kann ich keinen Mais ernten. Wenn ich fleißig bin, kommt etwas Gutes zurück. Wenn ich etwas Schlechtes tue, kommt auch etwas Schlechtes zurück. Das sind die Gesetze der Wechselwirkung. Das ist das entscheidende Gesetz hier in diesem Fall. Und das läuft. Und wer sich jetzt richtig stellt und versucht eben halt, in diesen Gesetzen zu sein, im Gottvertrauen zu sein, immer wieder den Kontakt zur Natur zu bringen. Dort zeigt sich ja die Schöpfung am deutlichsten, außerhalb eben halt aus den vier Wänden und rein in die Natur. Und wer sich dann entsprechend so verhält, dass er widersteht, gute Gedanken rausgibt und sagt, ich sehe das Licht am Horizont und lasse mich nicht verunsichern, der wird stabil durch den Wandel kommen. Die Initiatoren und die Architekten dieses Great Reset, die haben keine Chance, weil ihre Annahmen völlig krude und falsch sind. Und Annahmefehler sind die Grundlage für ein Zusammenbrechen einer Architektur. Das kann nicht funktionieren. Wenn das Fundament falsch ist, kann kein Haus drauf gebaut werden. So einfach ist das Ganze. Und diejenigen, die träge mitlaufen, werden ein ähnliches Schicksal wahrscheinlich erfahren, einfach weil sie träge sind und nicht eigenverantwortlich und das heißt auch lebendig sind. Die Lebendigkeit, die Bewegung ist wichtig. Ich spreche immer von diesem Druck, der auf den Körper wirkt. Wenn wir diese gesamten Nachrichten sehen und vergleiche den Menschen mit einer Art Hohlgefäß, wie ein leeres Marmeladenglas mit einem Deckel drauf, wenn ich das auf eine Herdplatte stelle, dann wird dieses Glas irgendwann platzen. Warum wird das irgendwann platzen? Weil durch die Hitze die Moleküle, die Luft anfängt in Bewegung zu geraten und durch diese Bewegung entsteht die Wärme und diese Wärme bringt einen Überdruck, weil Wärme dehnt sich aus und dann platzt es. Wenn wir diese Erkenntnis für uns selbst nutzen und unseren Körper uns selbst einfach mal als eine Art Hohlgefäß sehen, ganz physisch, und wir sehen, wie von außen ein unheimlicher Druck entsteht durch und auf uns durch diese tägliche Informationsflut. Wir kennen alle diesen Satz, ich fühle diese innere Leere. Und diese innere Leere ist das Problem. Und wenn wir diese innere Leere kompensieren, indem wir einen Gegendruck aufbauen, indem wir eine geistige Lebendigkeit kommen und diese Lebendigkeit in uns, wie in dem Marmeladenglas auf diesem Herd, eine Bewegung entsteht, Wärme entsteht und dann ein Druck von innen nach außen geht, dann wird dieser Druck von innen nach außen den Außendruck, der durch die dramatischen, dunklen Nachrichten kompensieren. Und dann haben wir keine innere Leere mehr, sondern wir sagen, jetzt bin ich ausgeglichen. Das ist das Ziel. Wer das versteht und nach diesen Mechanismen arbeitet, der wird sauber durch den Wandel kommen.
Schöne Worte, Andreas. Wir werden wahrscheinlich heute ein bisschen kürzer machen, weil ich hätte zwar noch ganz viele aktuelle Themen, aber irgendwo und irgendwann reicht's auch mal, auch uns hier und für euch, weil es sind ja eigentlich keine besonders aufbauenden Nachrichten, sondern das, was du hier gerade gesagt hast, das ist so unendlich wichtig. Und wir sprechen hier nicht wie die Blinden von der Farbe, sondern wir praktizieren das. Und zwar auch gegenseitig. Wir helfen uns immer wieder gegenseitig, wenn mal wieder einer ein bisschen abstürzt und sagt, meine Güte, was denn noch alles? Dann ist der andere wieder da und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir eben auch versuchen, jeder für sich klar zu bleiben, gerade zu bleiben. Und wenn wir uns anschauen, was wir jetzt schon 2,5 Jahre durchgestanden haben, welche Schockmomente wir hatten in der Mikrobenkrise, die ja auch noch nicht ausgestanden ist, wenn wir uns das neue Infektionsschutzgesetz, das gestern verlängert wurde bzw. neu beschlossen wurde, ansehen. Aber es wird eben doch nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und je größer unser innerer geistiger Widerstand ist, umso weniger können diese Leute ihre Macht ausüben. Wenn wir nicht zulassen, dass sie die Gedankenkontrolle der Angst über uns übernehmen können, wenn wir nicht zulassen, dass sie uns Schrecken und Panik einjagen, sondern wir sagen, wir sorgen vor, wir gärtnern, wir backen Brot, wir haben unsere Aggregate, wir haben Stromversorgung, jedenfalls wie es gerade unser Haushaltsbudget auch erlaubt, dann können sie uns den Schaden nicht zufügen, den sie uns zufügen wollen, eventuell, wenn da hinter so ein Wollen stecken könnte. Ich bin wieder vorsichtig. Genauso, wenn wir sehen, die vielen Umweltgifte, Aluminium in unserer Nahrung, in unserer Luft, in unserem Wasser. Was hat Dr. Dietrich Klinghardt so schön neulich in einem Vorgespräch gesagt? Wenn die uns vergiften wollen, dann entgiften wir eben. Das ist unsere Antwort. Deswegen sprechen wir immer wieder davon, setzt euer Löwenzahn-Elixier selber an, nehmt Chlorella, nehmt Spirulina. Ganz kurzer Hinweis, sehr wichtig, ihr könnt jetzt noch Löwenzahnblätter sammeln. Tut es bitte. Packt sie, wascht sie, trocknet sie, schneidet sie klein, packt sie in ein Glas, das verschraubbar ist, schüttet Schnaps drauf, bis oben hin alles auffüllen, das Glas aber schön voll auch mit dem Löwenzahn füllen und dann füllt ihr eben klaren Schnaps, Korn oder Wodka oder sowas drauf. Lasst es 4 bis 5 Wochen stehen, schüttelt es immer mal durch, seiht es ab in eine dunkelglasige Flasche und dann macht ihr eine Kur, 4 Wochen, 6 Wochen. Jeden Tag 3x20 Tropfen in ein Glas Wasser. Das ist das, wie Klinghardt sagt, als ob ein Bagger in eurem Körper die Giftstoffe, die Schwermetalle loslöst. Und wenn ihr dann Chlorella oder Spirulina nehmt, welches sozusagen das Ganze wie ein LKW heraustransportiert aus dem Körper, dann habt ihr eine hervorragende Entgiftung auf natürlicher Basis. Und das sind die Dinge, mit denen wir neben dem geistigen Widerstand eben auch solchen Maßnahmen widerstehen können und müssen, wenn wir hier gut durchkommen wollen. Und das sind die Hinweise, die wir nicht müde werden, euch zu geben.
Ja, und wozu dieser Widerstand führen kann, dieser Innere, zeigt sich zum Beispiel ganz einfach. Im Jahr 2021 wurde Druck gemacht, die Menschen sollten sich eine mRNA-Spritze geben lassen, die als Impfung bezeichnet wird. Und viele haben es gemacht und hatten gedacht, damit wäre alles wieder gut. Einige haben sich widersetzt. Diejenigen, die das gemacht haben, stehen aber genauso da wie diejenigen, die sich widersetzt haben. Weil diejenigen, die sich jetzt im Mai oder im Juni letzten Jahres haben diese Spritze geben lassen, die gilt alles gar nicht mehr. Aber das Zeug haben sie drin in ihrem Körper. Sie haben es machen lassen. Und das zeigt sich jetzt, wie wichtig es ist, eben halt tatsächlich Widerstand zu zeigen. Nicht indem ich nur auf die Straße gehe. Das ist eine andere Form des Widerstandes, aber das ist nicht unsere Aufgabe, weil wir sind keine Gruppierung, die einen Widerstand organisiert und unterstützen, sondern wir sind ein Medium, die journalistisch tätig sein wollen. Und ich als Helfer gewissermaßen, weil ich bin kein gelernter Journalist. Aber das ist eben halt genau unser Ziel. Aber eins habe ich verstanden, wenn man im Inneren widersteht, ist das eine unglaublich wichtige Grundvoraussetzung, dieses Leben sauber zu meistern.
Ich danke dir, lieber Andreas. Ihr Lieben, wir haben Wochenende. Bitte genießt euer Wochenende. Kocht euch was Schönes, backt ein schönes Brot. Ernte, das ist die Zeit der Ernte jetzt. Geht raus in die Natur. Seid mit euren Lieben gemeinsam. Umarmt den großen, starken alten Baum. Kommuniziert mit ihm und seid in den Schöpfungsgesetzen.
Was für ein schönes Schlusswort, und jetzt wartet der Kaffee auf uns.
Bis später zum Abendgebet. Ciao.